Ja, und da sieht man auch wieder, wie schwer es ist, Saquon Barkley im Open Field zu tackeln. Und jetzt, glaube ich, bin ich auch eine der Ersten, die das kritisiert. Natürlich als Defense Coach, so, warum tackelst du den nicht? Warum nimmst du den falschen Winkel? Aber das ist echt ein Mismatch. Auch jeder Safety gefühlt gegen Saquon Barkley im Open Field. Ich würde das so gerne mal aus so einer POV-Sicht, also selber sehen, wenn man vor dem steht, an was man an ihm lesen kann, in welche Richtung der jetzt als nächstes läuft. Also ich finde das echt faszinierend.
Es ist faszinierend bei ihm, ne? Diese schnellen Füße. Du weißt auch nicht, wie du sagst, wenn du auf die Hüfte schaust, sagt man ja, Mensch, schau nur auf die Hüfte, dann weißt du, wo er hingeht. Ich glaube, der lässt seine Hüfte manchmal stehen und hat die Beine woanders. Wie viel Zeit braucht es denn, Nadine, einen Super Bowl vorzubereiten?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, 3 Arbeitstage vielleicht. Unabhängig von der ELF bin ich total happy bei Stuttgart Search und auch in diesem Coaching-Staff. Also wir haben über Jahre schon viel Kontakt gehabt und wie sagt man so schön, man hat schon gevibed.
Wir haben mal wieder einen spannenden Gast für euch. Wer das ist, kommen wir gleich dazu. Wir sind der Football Now Podcast in Kooperation mit der German Football Academy. Mein Name ist Johannes Reuter, Podcast-Berater. Und bei mir ist zum einen natürlich wieder Martin Hanselmann, einer der erfahrensten Head Coaches Europas. Hello.
Hallo, Johannes, grüß dich.
Und dann kommen wir gleich zu unserem Gast, Special Guest, zur fast 150. Folge. Wir haben es nicht ganz bis zur 150. geschafft, oder 149. Und zwar Nadine Nourasit ist bei uns, Head Coach Munich Cowboys, war sie zumindest längere Zeit lang, hat auch Sportwissenschaften studiert, ist aktuell Assistant Coach bei der Stuttgart Search, NFL-Expertin bei RTL war sie, jetzt bei der Zone und hat auch einen eigenen Podcast, sprechen wir gleich dazu. Ja, schön Nadine, dass du heute bei uns mit dem Podcast dabei bist. Hallo.
Hallo, ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich sehr und zur fast 150. Folge.
So fast, ja. Ja, Martin, ich würde dir mal kurz das Wort geben. Und zwar hast du gesagt, hey, lass uns doch die Nadine mal mit dem Podcast mit reinnehmen. Was ist denn eure gemeinsame Story? Und was?
Oh, ja. Oh, jetzt hast du mich aber, das war jetzt ohne Drehbuch. Nadine, wie haben wir uns denn kennengelernt? Beim Trainerlehrgang, kann das sein?
Ja, das war beim Trainerlehrgang bei dir im CTK Sportpark, als ich die C-Trainerlizenz gemacht habe. Genau, und naja, und dann warst du einer meiner ersten Förderer, weil du mich dann direkt in die Coaches-Ausbildung geholt hast. Deswegen danke nochmal dafür.
Gerne, gerne doch. Dann weißt du noch, wann das war, Nadine?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde tippen, dass das tatsächlich 2016 grob gewesen sein müsste.
So,
ja, so um den Dreh.
Du bist dann auch relativ früh mit in die USA, nach South Dakota genau. Mitgeflogen, zu der Coaches-Fortbildung da. Und seitdem haben wir eigentlich immer Kontakt. Also wir sind immer im Kontakt, mal mehr, mal weniger, weil es halt was der eine oder andere zu tun hat und wo er ist. Ja, so ist eigentlich die Story zwischen der Nadine und mir, Johannes, ja.
Ja, wir hatten ein paar Berührungspunkte, gell? Der Combine dann noch vom AVBY.
Genau. Ja.
Da war ich dann noch mit dabei. Genau, wir waren gemeinsam in South Dakota. Sowas verbindet natürlich. So ein gemeinsamer Trip. Keine Frage. Und ich durfte ja bei der Coaches Convention damals auch sprechen. Hatte ich sogar zwei Talks.
Bei meiner letzten, glaube ich, ne?
Ja, genau, Herzog Aurach war es auf jeden Fall. Ist auch schon wieder ein Weilchen her. Die Zeit vergeht auf jeden Fall.
Es war noch vor Corona, ne? Also dann kennen wir uns doch schon ganz schön lange, ne?
Ja, schon ein Weilchen, würde ich sagen.
Ja, sehr cool, sehr cool. Ich habe auch gesehen, du warst bei der blauen Couch auch auf Bayern 1 und jetzt bist du bei uns. Und da habe ich eben gehört, dass du South Dakota warst. Dann dachte ich schon, Martin, ihr wart bestimmt da gemeinsam da. Wie sehr hat dich denn das geprägt? Weil wir immer mal so im Podcast sprechen und Martin so sagt, ja, die Coaches, die nach South Dakota mitgehen, sind auch die, die langfristig mit dabei bleiben, weil es doch ein einprägsames Erlebnis ist. Wie war es denn für dich?
Ja, auf jeden Fall. Das war meine erste Erfahrung mit College Football. Und ich meine, ich bin ja relativ spät mit Football erst in Berührung gekommen hier in Deutschland. Und dann kennt man das natürlich auch hier. Und es ist nicht so, dass ich dann vorher irgendwie schon Football-Fan gewesen wäre und schon jahrelang NFL oder College verfolgt hätte. Demnach waren das natürlich für mich die ersten Erfahrungen. Wie sieht denn American Football in Amerika, also im Heimatland des Sports auch aus? Und war schon eine tolle Reise und man sieht natürlich dann auch, wie der Football dort gelegt wird, wie er dort gecoacht wird und was man so für Möglichkeiten auch noch hat. Natürlich ist man reiz, also ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich war jetzt erstmal reizüberflutet am Anfang. Das kann ich schon ganz klar so sagen. Aber man nimmt natürlich viel mit. Man kann das auch nicht direkt alles umsetzen, aber man erinnert sich schon immer wieder noch auch zurück an die Dinge.
Wie war das, so in den Meetings zu sitzen? Da ist bestimmt viel neuer Input, den man erstmal verstehen muss, wenn man da drin ist, oder? Wie ist das so?
Ja, Input war großartig und wie gesagt, ich war relativ früh eben schon drüben und alleine, dass sich auch der DC damals Zeit genommen hat, sich mit uns wirklich 1 oder 2 Stunden hinzusetzen und unsere Fragen zu beantworten, war großartig und ich habe unfassbar viel mitgeschrieben. Natürlich weiß ich davon heute nichts mehr, aber ich weiß noch, dass es eine tolle Erfahrung damals war und es hat sich auch nicht jeder getan, Fragen zu stellen und dann habe ich meine Chance gesehen und habe den Löcher in den Bauch gefragt und das war definitiv, ja, also so oder so war das ein toller Trip, aber das war definitiv das Highlight.
Okay. Ja, das hört sich gut an. Ja. Ich soll dir noch einen schönen Gruß vom Lutz Breyer ausrichten, der die German Football Academy gegründet hat. Der war ja auch schon ein paar Mal drüben. Genau. Ja.
Dankeschön. Grüße zurück an der Stelle.
Der wird's hören. Genau. Ja, dann gehen wir doch gleich am Anfang mal zu deinem neuen Projekt. Und zwar, du hast auch einen Podcast gestartet, Between the Lines. Es geht so Einblicke, Expertenwissen und bewegende Geschichten aus der Welt des Sports. Also ich habe mal ein bisschen reingehört. Es geht jetzt nicht nur um American Football. Es geht auch ein bisschen so um mentale Stärke, Resilienz. Du hast da auch mal Doktoren mit eingeladen. Ja, hol uns doch mal so mit ab, was dein Gedanke hinter dem Podcast-Projekt ist. Und ich glaube auch, weil du Sportwissenschaften studierst hast, wird es da auch so ein bisschen mehr Einblicke geben in die Richtung, vermute ich, oder?
Ja, genau. Also ich habe jetzt so über die letzten Jahre viele Menschen kennengelernt, mit denen ich gerne Gespräche geführt habe. Und wir haben oft über Dinge gesprochen, wo ich mir dachte, wow, das müssen mehr Leute hören, was diese Person zu sagen hat. Und wollte da auch ein bisschen so in die Richtung natürlich Sport im Allgemeinen, aber auch so ein bisschen Sportcoaching per se. Und man muss da einfach auch über den Tellerrand gucken und think outside the box. Und dachte mir, genau diese Gespräche mit diesen Menschen möchte ich führen. Und habe dann eben gestartet beispielsweise mit einem Doktor in der Sportpsychologie. Und haben wir einfach nochmal so ein bisschen Revue passieren, dass natürlich auch mein Jahr 2023 mit den Munich Cowboys das sehr davon geprägt war, dass wir viel verloren haben und auch viel Misserfolge hatten und wie man eben damit umgeht. Und noch mein Ziel ist es oder meine Hoffnung ist es, dass die Coaches auch, die zuhören, da auch was für sich einfach mitnehmen können. Und Fritzi Kromp, langjährige Nationalfußballtrainerin, dann haben wir über Dinge gesprochen wie Talentgerechtigkeit beispielsweise. Und ja, es kommt die erste Folge mit Dr. Simon Gavanda ist zum Beispiel auch schon raus, ist ja auch ein bekannter Name im Football, auch ein Sportwissenschaftler. Und da haben wir auch so ein bisschen über die Entwicklung des American Football gesprochen. Aber ja, man sieht schon, es geht rechts und links und hin und her. Ein bisschen die verschiedensten Gäste, aber alle haben was Spannendes über den Sport auf jeden Fall zu erzählen.
Okay, aber geht jetzt nicht nur allein um American Football, sondern da kann eigentlich jeder zuhören, der sportbegeistert ist, sage ich mal, und vielleicht auch, dass jetzt gar nicht direkt aus dem Sport kommt, aber da ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen möchte, was so die neuesten Forschungen dann teilweise auch sind, kann man das so sagen?
Ja, in erster Linie, glaube ich, geht es um die Gäste und die Geschichten der Gäste und okay. Ja, auf jeden Fall alle Sportinteressierten und die sich einfach so ein bisschen für die Geschichten im Sport interessieren. Aber natürlich sind es natürlich auch viele Gäste aus dem Football. Es geht oftmals um die NFL, es geht oftmals um den Football hier in Deutschland. Aber ich würde schon sagen, dass jeder, der Sport interessiert ist, da so seine Folge auf jeden Fall findet, hoffentlich.
Okay, ja. Wirst du Martin dann auch mal einladen?
Ja, auf jeden Fall. Da haben wir auch schon gesprochen. Genau. Ich werde wahrscheinlich im Sommer aber eine Pause machen, weil der Football hier, wie wir alle wissen, ja doch recht zeitintensiv ist. Und ich befürchte, dass ich es nicht mehr schaffen werde, das so aufrecht zu erhalten über den Sommer hinweg. Und deswegen erstmal eine Pause einlege und dann lege ich im Herbst wieder los. Deswegen, Martin, wir haben schon gesprochen. Du weißt Bescheid.
Genau. Ich weiß Bescheid, ja. Genau.
Sehr schön, sehr schön, ja. Ja, du hast, wie viele Folgen hast du schon draußen? Sind es schon fast 10, oder?
Ja, ja, 10 Folgen müssten es sein und ich habe schon ganz viele noch in petto mit einem Moritz Fürste, der Hyrops Gründer beispielsweise, bei Miri Krug als Ernährungswissenschaftlerin. Ich werde mit Frank Buschmann auch noch reden über Sportentertainment, vielleicht polarisierende Meinungen und wie man Football kommentiert und deswegen glaube ich, ist wirklich für jeden was dabei.
Ja, also das mit Frank Buschmann könnte ja spannend werden. Ja, also ich schaue oder ich sehe uns mal auf Instagram, wenn er mal wieder so seine Meinung dann mal wieder postet und ein Statement abgibt und dann bekommt er wieder negatives Feedback drauf, dann reagiert er wieder und so. Also der ist ja schon jemand, der polarisiert, ja.
Ja, deswegen bin ich mal gespannt, ob ich die richtigen Fragen stellen werde, wenn es soweit ist.
Ach, bestimmt, bestimmt. Ich glaube, der kann auch so einfach sprechen und ja, hat viel zu erzählen. Also. Ja, Martin, hast du noch einen Punkt zum Podcast von der Nadine? Wie hast du das Projekt wahrgenommen und wie wird so in deiner Coaches-Welt auch angenommen? Was hörst du da so?
Naja, ich freue mich natürlich, dass die Nadine auch den Schritt zum Podcaster macht, ne? Also Podcasterin, so wie ich das gemacht habe. Ich finde es spannendes Projekt, vor allem, weil es eben auch, und das hatten wir uns ja auch vorgenommen, dass wir eben nicht zu sehr eine Show und Entertainment machen, sondern dass wir versuchen, sachlich zu bleiben, sachliche Themen anzugehen, auch mal über Dinge sprechen, die mehr im Hintergrund sind, über die man eigentlich gar nicht so viel erfährt, warum Entscheidungen wie getroffen werden, was da alles mit reinspielt. Und da finde ich es toll, dass gerade im Sport, der ja in Deutschland, und da haben wir jetzt ja schon oft darüber gesprochen, dass der Sport einfach ein bisschen im Hintertreffen ist, also die ganze Sportkultur, die wir haben, ja eine eigene ist, sage ich mal. Und das finde ich schon toll, wenn jemand wie die Nadine dann sagt, so, und jetzt will ich mal ganz viele Aspekte des Sports betrachten. Wir sind ganz stark auf die Sporttechnik, weil ich halt einfach auch Trainer oder nur Trainer bin. Die Nadine eben durch ihre Fernsehtätigkeit da einen weiteren Blick hat und man dann eben hergeht und sagt, naja, jetzt, was ist denn Sportentertainment zum Beispiel, wenn wir darüber jetzt gerade gesprochen haben, ne? Und all diese Dinge auch mal mit beleuchtet, das finde ich interessant und freue mich und werde bestimmt auch die eine oder andere Folge damit anhören, ne? Also die ich eingeladen bin, die höre ich mir nicht an, aber die anderen...
So wie ich mir diese Folge nicht anhören werde. Es tut mir leid.
Genau. Ja, schade. Ja, aber hast du schon ein bisschen unseren Podcast auch immer wieder mal reingehört? Wie ist das so? Wie wurde der so wahrgenommen in der Coaches-Szene?
Ja, als ihr auch angefangen habt, vor, wie ich jetzt weiß, 149 Folgen, hatte ich das auch ziemlich schnell auf dem Schirm. Tatsächlich, ich muss gestehen, ich habe nicht alle 149 angehört, aber hin und wieder höre ich auf jeden Fall rein. Und wie der Martin es auch gerade schon gesagt hat, manchmal ist es so spannend, was man dann noch erfährt, was die eigentlichen Beweggründe manchmal sind oder was so die Infos auch behind the scenes sind und dann sind viele Dinge besser nachvollziehbar. Man lernt auch die Leute natürlich kennen und also in dem Fall natürlich jetzt euch und auch ganz, ganz speziell Martin nochmal und das macht natürlich so Podcasts schon super, super spannend.
Ja, das ist auch das, was ich am Podcasten so gut finde, weil du kannst dich da nicht verstellen. Also du zeigst dich eigentlich, was dich ausmacht, was deine Werte sind, hinter was du stehst. Und es ist anders wie bei einem 10-Minuten-YouTube-Video, bei dem du irgendwie mal was darstellen kannst. Und das ist echt das, was es für mich auch spannend und interessant macht. Und du warst jetzt auch bei RTL, hast da Frank Buschmann dann auch kennengelernt, vermute ich, dass es da dann war. Wie war denn deine Zeit bei RTL? Und ich meine, du wohnst ja in München. Und dann nach Köln pendeln ist bestimmt auch nicht so easy. Wie war es denn? Es war ja auch das erste Jahr RTL, NFL, also das erste Jahr bei RTL. Wie war die Zeit?
Wow, die war überwältigend. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich habe ja von Anfang an, durfte bei beiden sein, bei RTL und The Zone. Hatte natürlich weder Fernseherfahrung noch sonstiges in dieser Art. Und ich habe es jetzt vorhin ja tatsächlich schon mal anklingeln lassen, dass diese 2022-Saison, die wir hatten, recht anspruchsvoll war. Und da ist man dann mit seinen Energiereserven schon gewaltig an die Grenzen gekommen. Aber gleichzeitig sind diese Projekte gestartet. Und für mich persönlich, glaube ich, bin ich noch nie so sehr an meine Grenzen gekommen wie in der Zeit, als wir gegen die Relegation gespielt haben und gleichzeitig das Projekt NFL gestartet ist, war mit Abstand auch die Zeit mit am wenigsten Schlaf, die ich jemals hatte. Und wir als Coaches kennen uns eigentlich ganz gut aus mit wenig Schlaf, aber das war echt nochmal ein anderes Level. Aber es war natürlich super spannend, die Leute kennenzulernen, mal zu sehen, wie das abläuft. Und natürlich auch, das Fernsehen hat seine Terminologie, so wie das Football seine eigene Sprache hat. Wie oft ich Fragen stellen musste, wenn so einfache Sachen, die sagt man, ja, da haben wir dann den Matz. Was ist denn jetzt eine Matz eigentlich? Ich glaube, die Übersetzung ist Magnetaufzeichnung, was ein uralter Begriff dafür ist, dass einfach so ein Beitrag läuft. Und da musste man wirklich... ja, man hat einfach eine neue Branche kennengelernt und war natürlich super spannend. Aber die Reiserei, du hast es schon gesagt, die ist natürlich nicht ohne. The Zone sitzt hier in Ismaning. Ich bin in München, da fahre ich einfach mal eben schnell den Norden. Diese Reiserei nach Köln, die war dann schon ein bisschen spannender. Vor allen Dingen ist das hier bei uns im Winter. Demnach kann man sich weder auf Flugzeuge noch auf Bahn noch auf freie Straßen verlassen. Und schon ist diese eigentlich vermeintlich überschaubare Reisezeit eigentlich auch nie mehr einzuhalten. Und es wurde, am Anfang fand ich es noch cool, wenn ich so mit meinem Handgepäckskoffer nicht mehr, oh mein Gott, ich fliege nach Köln für Football, für die NFL. Und das hat sich aber dann relativ schnell gelegt, diese Freude übers Reisen. War, wie gesagt, eine spannende Zeit und ich durfte kommentieren und hatte ja auch ein wöchentliches Magazin. Und genau. Ich muss sagen, das war tatsächlich schon sehr cool. Gleichzeitig dann auch noch mit der Mona Stevens zusammen den Podcast. Dann haben wir teilweise auch noch Begriffe erklärt und haben dann auch auf dem Feld was aufgenommen. Also es war eine super, super wilde und spannende Zeit. Und das ganze Realisieren habe ich immer vor mir hergeschoben und habe gedacht, nach dem Super Bowl. Wenn die Saison rum ist, dann kann ich das erstmal alles so ein bisschen realisieren, wie es gelaufen ist. Und ja, bin dankbar, dass ich das alles so erleben durfte und bin auch super happy bei The Zone jetzt auch in meiner zweiten Saison, also jetzt exklusiv bei The Zone. Und es macht mir richtig viel Spaß, weil es war dann irgendwann schon ein Kampf in der ersten Saison, weil es einfach viel war und nebenbei hat man den Job noch und man ist nur noch selbstständig und irgendwann wird es viel. Aber ja. Es war toll und es ist immer noch toll und ich darf auch jetzt bald so den Super Bowl wieder kommentieren. Das ist jetzt mein dritter Super Bowl in Folge und mit 45 Minuten Vorlauf und ich darf endlich wieder Spielzüge analysieren und ja, ich freue mich riesig.
Ja, sehr schön, sehr schön. Das hört sich cool an. Ich denke, da ist dann auch das Zone örtlich eben bessere Fit dann für dich. Ja, aber wenn du jetzt einmal in Köln warst, hast du ja viel mit Jan Stecker, gibt es da irgendwie eine Story, wo du sagst, das war irgendwie so eine coole Geschichte, die du da mit ihm erlebt hast oder irgendwas anderes Spannendes mit Frank Buschmann oder irgendwas, was du hier mal droppen kannst im Podcast?
Tatsächlich.
Ich glaube, mit Jan Stecker erlebt man immer was Witziges, oder?
Das wäre jetzt genau meine Antwort gewesen. Das ist immer eine Show, irgendwie mit Jan Stecker zusammenzuarbeiten und was bei uns oder was mich immer wieder fasziniert hat, ist, dass wir ja aus wir sind aus einer anderen Generation. Wir haben den Football ganz anders erlebt und man hat völlig unterschiedliche Perspektiven auf das gleiche Spiel. Und das fand ich schon super spannend. Aber ja, der ist total nett, unglaublich sympathisch. Und halt jemand, der einfach schon so lange im Business ist, weil du hast es vorhin gesagt, das war das erste Jahr für RTL. Ich würde jetzt lügen, wenn da alles reibungslos dann läuft und jeder weiß, was ist. Es ist immer so, wenn man neu ein Projekt startet. Und Jan Stecker ist aber schon ewig im Football gewesen. Das heißt, der ist da super gechillt und diese Gelassenheit, die hat mir natürlich da auch gut getan, auf jeden Fall. Aber sonst so eine richtig spannende, krasse Story habe ich irgendwie so gar nicht im Angebot tatsächlich.
Okay, ja. Aber dann kommen wir doch gleich mal zur NFL. Jetzt waren ja die Championship Games und wir haben erneut am Ende die Chiefs spielen gegen die Eagles. Ja, Martin, fangen wir mal mit dir an, dass du auch noch ein bisschen mehr im Podcast mit dabei bist jetzt. Wie
du, da kommt die Nadine in den Podcast und schon bin ich raus.
Ja, Martin, ich mache jetzt mit der Nadine weiter, ja.
Danke, Martin, für deinen Kommentar, Nadine. Du.
Ja. Ja, nee, Martin, wie hast du denn die Spiele gesehen? Was hast du vielleicht schon angeschaut seitdem? Du schaust dir gerne die Coaches Cam mal an. Bist ja eigentlich so, Josh Allen ist ja eigentlich so dein Quarterback, der auch zu deinem System passt, bist ja auch Fan von den Eagles, sage ich jetzt mal. Ja, wie hast du die Spiele so angeschaut? Und
ich habe das Chiefs-Bills-Spiel nur den Highlights bis jetzt gesehen. Das Commanders-Eagles-Spiel habe ich mir im Coaches View angeguckt und habe es auch gesehen. Es war also ein strategisch von den Eagles ein ganz tolles Spiel. Muss ich sagen, die haben das sehr gut, also gerade die Strategie, so in ein Spiel reinzugehen und es so zu machen, fand ich wirklich bemerkenswert. Ich habe so empfunden, dass die Commanders am Ende tatsächlich doch mit ihrem Erfolg im Playoff-Spiel davor gehypt wurden, aber dann sag's jetzt einfach mal, meiner Meinung nach etwas überfordert waren mit der Situation, die da auf sie zukam. Und der Quarterback, der Daniels, fand ich, hat nervös agiert von Anfang an des Spiels und hat dann und ist nie in nie in sein Spiel gekommen, hat nie wirklich zu seinem Spiel gefunden. Die viele Bälle, die waren so. Ich sag immer, wenn der so getoucht wird, dann, ich sag, dass du ein Quarterback sein kannst, auch hintragen, ne? Also wenn der, das hat man ja oft, dass ein Quarterback versucht, den ganz sauber und super zu spielen und damit macht er natürlich den Ball langsamer, weil er in den Ball reinsteppt, weil er vielleicht sogar die Schulter nicht durchzieht und so weiter. Ich sag dann immer, dann tragen doch hin, wenn du so sicher sein willst. Und da waren ein paar Spielzüge dabei, wo ich den Eindruck hatte, da versuchte den so mit dem Touch hinzubringen. Und das kannst gegen eine Mannschaft wie die Eagles nicht machen. Ne? Also das klappt nicht. Das war so mein Eindruck eigentlich von dem Spiel, muss ich sagen. Ich weiß nicht, würde ich jetzt mal sagen, ein paar Plays dabei, wo man gesehen hat, naja gut, da war es jetzt zu viel. Natürlich haben die Eagles gleich im ersten Spielzug gescored. Das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Wenn die kriegen den Ball und dann kriegst du direkt auf die Nase, das merkst natürlich. Und dann haben sie es einfach meiner Meinung nach nicht geschafft, ins Spiel zu finden. Die sind einfach überhaupt nicht in ihren Rhythmus reingekommen.
Wie hast du das Spiel gesehen, Nadine? Hast du sogar kommentiert? Ich weiß es gar nicht. Ich habe keinen Dessau, muss ich ganz
genau anfangen. Genau, ich habe sogar kommentiert und ich meine, das Ergebnis alleine 55-23, so einen 50-Burger zu kassieren in einem Halbfinale, ist natürlich schon gewaltig. Ich finde die Story ganz grundsätzlich toll um die Washington Commanders, dass sie überhaupt so weit gekommen sind, die anfangs einen der schlechtesten Roster überhaupt hatten. Und es muss man auch erstmal schaffen als Franchise, dass man alles neu macht, Owner neu, Coaches neu und dann so weit kommt. Und also Jaden Daniels, kann ich schon sagen, ist jemand, auf den man ab jetzt definitiv ein Auge hat. Er ist ein super talentierter Spieler. Am Anfang war es ja noch so, dass man viel Kritik geübt hat, weil er ja schon ein bisschen älter ist, weil er länger am College war. Aber das ist ja nicht schlecht. Man sieht jetzt, wie cool, dass er geblieben ist bis zum Spiel gegen die Eagles. Und da bin ich voll bei Martin. Ab den ersten Pässen hat man schon gesehen, der irgendwie diese Coolness, die ist so nicht mehr da. Ist natürlich, hat natürlich daran gelegen, dass sie gegen eine Nummer 1 Defense gespielt haben, wie mit einem Formal Rush, also nur die 4 D-Liner, da muss man noch nicht recht viel blitzen, dass man ihn da schon recht unter Druck setzen kann. Und diese Bälle, über die da Martin gesprochen hat, und 3 Deflections schon vorne an der Line, also die sind irgendwie nicht so richtig reingekommen. Wobei, 18 Plays im ersten Drive, da hat man lange den Ball gehabt, das ist stark.
Das habe ich mir überlegt, wenn sie das geschafft hätten, also wenn sie weitere Drives, die hätten ja auch weiterhin mit Field Goals abschließen können. Aber die Eagles Defense hat aber auch schon dominiert. Also die hat schon, das war schon Renner, die sind da. Und was ich habe da vorhin erst mit dem Andy Meyer wieder mal ein bisschen gesprochen über Verteidigungen. Das ist schon stark, wenn die dann 4 Mann hinstellen, du weißt nicht, wer kommt, ne? 2 im Two-Point, 2 im Three-Point, dann laufen die einen zurück, die anderen kommen, dann kommt noch ein Delayed-Blitz. Also das war schon hohe Kunst von den Eagles, was sie da gezeigt haben. Gleich von Anfang an, die haben von Anfang an eigentlich gezeigt, wer da jetzt der Herr im Haus ist, und das haben sie durchgezogen bis zum Ende. Und dann kriegst du natürlich einen Aufwind. Also da bin ich mir sicher, wenn du startest, du gehst rein mit deiner Offense, bist 3-0 hinten, denkst, okay, gut, jetzt lass uns das mal locker laufen, und dann scorest du gleich beim ersten Play. Ne? Das ist natürlich schon, das gibt Aufwind. Ne? Dann weißt du, okay, richtiger Weg, gute Play-Auswahl. Und das haben sie auch gut gemacht. Ne? Dann diesen gefakten Jet-Sweep und dann den Toss. Wer rechnet damit? Ne? So, wo wir ja gedacht, okay, gleich im ersten Play, das ist schon mal eine Nummer, ne?
Und die Blocks waren natürlich auch stark, gell? Und da können ja auch die Wide Receiver blocken, und AJ Brown hat genau bei diesem Spielzug gut geblockt, und der Malata hat mit AJ Brown noch 3 Commanders geblockt und schon ist
bei. Vor allem fand ich stark, dass die Zone geblockt haben. Also die haben diesen Toss über einen Zone-Blocking gemacht und haben den Jet Sweeper auf die andere Seite gezeigt. Und dass da die Linebacker dann auch mitgegangen sind, fand ich schon stark, ne? Dass die den Jet Sweep angeguckt haben, die Bewegung rüber gemacht haben und eigentlich ja mit der Linie müssen. Und dann ist es natürlich relativ eng geworden. Der eine Linebacker, der stolpert dann über seine eigenen Leute, der eigentlich derjenige gewesen wäre, der an der Line of Scrimmage das Tackle hätte machen können. Aber der war dann gefangen in dem ganzen Blockschema, und dann läuft der durch. Ja gut, was willst du machen, ne? Ist okay, ne? Da fängst du schon ganz gut an damit, ne?
Ja, und da sieht man auch wieder, wie schwer es ist, Saquon Barkley im Open Field zu tackeln. Und jetzt, glaube ich, bin ich auch eine der Ersten, die das kritisiert, natürlich als Defense Coach. So, warum tackelst du den nicht? Warum nimmst du den falschen Winkel? Aber das ist echt ein Mismatch. Auch jeder Safety gefühlt gegen Saquon Barkley im Open Field. Ich würde das so gerne mal aus so einer POV-Sicht, also selber sehen, wenn man vor dem steht, an was man an ihm lesen kann, in welche Richtung der jetzt als nächstes läuft. Also ich finde das echt faszinierend.
Es ist faszinierend bei ihm, ne? Diese schnellen Füße. Du weißt auch nicht, wie du sagst, wenn du auf die Hüfte schaust, sagt man ja, Mensch, schau auf die Hüfte, dann weißt du, wo er hingeht. Ich glaube, der lässt seine Hüfte manchmal stehen und hat die Beine woanders. Und da war es einfach so, die haben den Meter, dieses eine Jahr Platz gegeben, links, rechts, und dann war der weg. Ne? Und dann hatten die keine Chance mehr. Ne? Das Blockschema war super gemacht, war toll gemacht. Und der eine Linebacker, ich habe mir sogar aufgeschrieben, ich weiß gar nicht, welche Nummer das war. Ich dachte, ich hätte das. Der Mike Linebacker, der eigentlich für dieses Play zuständig war, also vom Schema her, der ist einfach nicht hingekommen, weil dann ist ihm ein eigener zwischen die Füße gefallen, und dann war der weg. Ne? Dann gab es da nichts mehr.
Ja, und dann zweiter Touch, zweite Mal Ball in der Hand, wieder ein Touchdown.
Wieder ein Touchdown, ja, genau. Und dann wird's schon schwer, ne? Dann hast du eben als in dem Falle so junges Team wie die Commanders, dann denkst du natürlich auch, oh Scheiße, das wird jetzt blöd. Dann glaube ich mal, dann sagt der Trainer erstmal, okay, wir müssen jetzt erstmal ruhig werden. Dann suchst du deine Bread-and-Butter-Spielzüge raus, mit denen du natürlich nicht jetzt erwartest, dass du gleich viel Yards machst, sondern einfach mal wieder Ruhe und Sicherheit in das Spiel bekommst. Und dann hast du aber die Eagles vor dir, ne? Dann hast du nicht irgendwie jemanden vor dir, wo du sagst, okay, jetzt das war jetzt vielleicht mal eine Sache, die ist mal passiert, jetzt schaue ich mal, jetzt krieg ich es wieder hin. Und dann hatte ich den Eindruck, dass sie einfach nicht mehr ins Spiel gefunden haben. Da war einfach dann, ja, Wurm drin. Und jeder wollte bestimmt. Ich bin mir sicher, dass da jeder wollte und sein Bestes gegeben hat. Aber da ist dann einfach eine mentale Blockade da, dass du sagst, oh, da komme ich jetzt immer nach. Oder dann willst du, dann bist du immer gepresster, dann bist du immer gedrängter, hast immer mehr Ehrgeiz. Und dann wird es natürlich auch immer mehr verbohrt, anstatt locker zu spielen und das locker zu halten, ne?
Ja, und die Turnover kommen auch nicht von jeher. Dann haben sie viermal den Ball hergegeben, ja, natürlich
viermal,
gegen diese
ja, genau.
Defense. Aber auf der einen Seite, so schlimm, wie dieses Ergebnis eigentlich sich auch liest, ist es doch erstaunlich, wie lange die Commanders dann doch irgendwie mithalten konnten. Wenn man, wie gesagt, so diese individuelle Qualität vergleicht oder die Stärke der einen Mannschaft verglichen mit der Stärke der anderen Mannschaft. Aber ja, es war für sie zumindest zu Recht Schluss an der Stelle.
Ja, es war zu Recht Schluss, aber halt ja. Schade, dass es so ausgegangen ist. Ich hätte es ihnen ein bisschen knapper gegönnt. Aber da, wie du sagst, wenn wir jetzt mal vergleichen, eine komplett neue Mannschaft gegen ein aufgebautes, entwickeltes Team, das über Jahre hinweg ein Super Bowl-Kandidat ist und im Super Bowl schon gespielt hat, dann ist es schon eine irre Leistung, so weit zu kommen. Ne? Dass du dann natürlich in dem Spiel 55 Punkte eingeschenkt bekommst, das ist nicht schön, aber ja, und da sind wir wieder dabei, Johannes. Ne? Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo man sagt, naja, der Zuschauer darf alles, der darf jetzt alles sagen, aber der Fachmann überlegt sich, puh, das war eine Riesenleistung, da hinzukommen. Ne?
Von den Commanders her. Ja.
Hinzukommen, ne?
Ja, wäre natürlich eine schöne Story gewesen, wenn es Jaden Daniels dann ins Super Bowl geschafft oder sogar gewonnen hätte dann, so als Rookie-Quarterback, gab es ja, glaube ich, auch noch nie. Ja, aber ich glaube schon, dass so für den Super Bowl, jetzt nachdem es auch gegen die Chiefs dann gehen wird, dass die Eagles da bessere Chancen dann haben, wie wenn es die Commanders jetzt reingeschafft hätten. So.
Aber ich muss euch sagen, was mein Highlight war in diesem Spiel. Ja. Kanntest du die Regel, Martin, dass der Referee einen Touchdown vergeben kann, wenn erneut Strafen passieren?
Nein.
Also
nein.
Das ist das Geile am Football. Und ja, das ist, warum ich so lange nicht kommentieren wollte, weil ich Angst habe, es passieren hundertprozentig Dinge, die ich nicht weiß. Aber
ja,
da sitzen andere Leute, die nichts wissen. Ich habe übrigens in diesem Spiel einmal Tom Brady nachgeplappert, weil der gesagt hat, hey, das ist Sam Cosmi, der da draußen steht. Das allererste Mal plapper ich das nach, werde korrigiert von meinem Play-by-Play-Kommentator, dass das nicht Sam Cosmi ist, dachte ich mir, einmal sage ich das, was die Amis sagen, reden Tom Brady nach. Und jetzt ist falsch. Also ehrlich. Und dann kam eben diese Regel und dann schaut mich auch der Kommentator so an und sagt, das habe ich noch nie erlebt in 20 Jahren. Und ich so, nee, ich bin noch nicht 20 Jahre dabei, aber
ja,
das habe ich, nee,
hab ich auch
noch
nicht.
Nie erlebt.
Ja, habe ich auch noch nicht erlebt. Nadine, als Frau, wie findest du denn den Tom Brady als Kommentator? Weil ich den nämlich gut finde und viele maulen immer über den.
Ja, weil die Menschen einfach gerne maulen. Deswegen ist es wahrscheinlich so. Also ich habe tatsächlich sein allererstes Spiel gehört. Da dachte ich mir auch so, ja, ist jetzt noch nicht so knalle, weil klar macht es auch zum ersten Mal. Und es ist aber immer besser geworden und ich finde es total angenehm, ihm jetzt inzwischen zuzuhören. Und ist aber auch lustig natürlich zu wissen, dass man ihm schon gesagt hat, hey, du musst ein bisschen runterskalieren, du musst ein bisschen einfacher erklären. Und inzwischen finde ich es total angenehm. Der hat ja auch eine Stimme, die man auch sofort erkennt. Und ich finde, so ein Wiedererkennungswert ist auch schon viel wert. Und natürlich höre ich gerne einem Tom Brady zu. Niemand von uns hat jemals gesehen, was er gesehen hat oder wird es auch nie. Und wer kann sich herausnehmen, dann zu sagen, irgendwas stimmt nicht? Naja, außer dieser falsche Spieler, den er falsch erkannt hat. Irgendwas stimmt nicht oder der erklärt es nicht gut, weil er redet ja in ganzen Sätzen. Es ist angenehm, ihm zuzuhören. Mhm. Und das Spiel aus seiner Brille zu sehen, ist einfach spannend, finde ich.
Also ich fand stark gerade in dem Spiel, als er dann plötzlich eben kommentierte, naja, du siehst jetzt, was die Eagles machen und du siehst die Defense und ja, jetzt kommt der Check-Call und ich dachte mir, der ist ja jetzt voll im Spiel drin, jetzt spielt er gerade mit. Ne?
Ist noch nahe dran,
ganz,
ja.
Ja, das fand ich echt stark. Aber ja, ich finde es jetzt angenehm, dass er so in die Tiefe geht, dass er eben so detailliert kommentiert. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das vielen ein bisschen aufstößt, dass es einfach zu sachlich wird und zu nüchtern wird, die ganze Geschichte. Aber ich finde ihn auch, also ich finde ihn persönlich sehr gut als Kommentator, muss ich sagen.
Ja, und was ich ja am meisten feiere, ist, wenn er so pro Defense ist. Dass er immer sagt, er ist eine Offense-Liga und der, natürlich muss die Defense so reingehen. Und da ist er wirklich oft pro Defense. Er war natürlich der Erste, der sich auf dem Feld dann beschwert hat und eine Flagge gefordert hat. Keine Frage. Ja. Das gehört ja auch zum Spiel. Aber auch irgendwie so schön zu sehen, wie er das dann betrachtet.
Ja, der war so lange dabei. Er hat ja, finde ich, diese Entwicklung, den Quarterback zu schützen, ja mitbekommen. Also den haben sie ja am Anfang auch noch zerlegt und hat richtig einstecken müssen auch. Und dann hat er aber auch erlebt, wie man eben den Quarterback immer mehr schützt. Aber ich glaube, er ist schon jemand, der sagt, es ist zu viel an Schutz. Also er würde es gerne ein bisschen offener haben, um es der Defense ein bisschen zu erleichtern, weil das wirklich, das ist eine ganz, ganz schwere Sache zwischenzeitlich. Wann darfst du da hinlangen an den Quarterback, wann nicht? Und also das finde ich sehr, sehr schwierig für einen Defense-Spieler.
Ja, und man ist ja so auf, man muss ja auch mit seinen Instinkten auch einfach so viel arbeiten. Oder wenn wir wieder zurückgehen zu diesem Beispiel, dieser Tush-Push, also der Quarterback-Sneak der Eagles an der Goal-Line gegen die Commanders, wo dann eben der Referee irgendwann gesagt hat, hey, wenn ihr jetzt nochmal offside seid, dann gebe ich denen den Touchdown. Du kannst einen Quarterback-Sneak oder den Tush-Push nur stoppen, wenn du versuchst, den Snap zu jumpen. Also wenn du versuchst, dann zu gehen, wenn du glaubst, dass sich der Ball bewegt. Ansonsten hast du ja keine Chance. Und da sieht man mal, wie eine Defense natürlich ganz natürlich agieren muss, um überhaupt gewisse Dinge stoppen zu können.
Gerade auf den Distanzen, ne? Es ist ja oft mal umgekehrt, wenn man Leuten immer sagt, ja, man hat 4 Versuche für 10 Yards, dann sagt immer, wie auf dem ganzen Platz, ne, da komme ich doch freilich durch, ne? Das zu verstehen erstmal, dass das so schwer ist, 10 Meter oder 10 Yards zu überbrücken in, wenn wir es mal Football sprechen, mit 3 Versuchen oder 2 Versuchen, wie schwer das ist, da vorbeizukommen. Jeder denkt, ah, da ist doch viel Platz, da renne ich doch schnell durch. Aber das hat so eine Strategie und so eine Komplexität, dass du da eben einfach nicht so einfach durchkommst. Und die Defenses sind einfach richtig gut entwickelt geworden.
Ja, und deswegen der Super Bowl, das ist ich bin gespannt, wie du das siehst, Martin, aber aus meiner Sicht ist es ein Defensive Showdown. Und es heißt doch, Martin, oder? Defenses wins Championships,
ja,
oder?
Ich weiß, ja.
Es kommt auch in Defense Trash Talk.
Also die Defense hat natürlich gerade in so einem Spiel einen riesen Einfluss, aber den Einfluss hat sie auf den Spielmacher. Und ich glaube, es geht wirklich darum, wer knackt den Spielmacher? Also wer kommt in den Kopf des Quarterbacks? Darum geht es ja eigentlich auch in der Verteidigung. Da ist natürlich der Patrick Mahomes gezockt ohne Ende. Der ist wirklich jemand, der das drauf hat, dass er eine Defense ignorieren kann. Wie lange das geht, wenn er der besten Defense gegenübersteht und die ihn dann doch auch ein paar Mal erwischt haben, das finde ich jetzt die Frage. Und ja, da gebe ich dir recht, es ist ein Showdown von Verteidigungen. Welche Verteidigung schafft es, in den Kopf des Quarterbacks zu kommen und sich da reinzusetzen und zu sagen, so Kollege, und jetzt kommst du. Jetzt zeig mal, was du kannst. Und beide Verteidigungen sind natürlich, also sind brachial. Ne?
Ja, da kommen wir nochmal zum nächsten Spiel. Bevor wir da hingehen, hätte ich noch eine Frage an dich, Nadine. Du hast gerade erzählt, du hast Tom Brady da auf dem Ohr gehabt. Hast du während dem Kommentieren immer den US-Kommentator auch mit drauf oder normal nicht, wenn du ein Spiel kommentierst?
Normalerweise nicht. Also man hat den auch nicht immer zur Verfügung, die meiste Zeit schon. Allerdings bekommt man ja sozusagen aus der Regie ein Kommando. Man hört sich selbst ein bisschen. Man hört in meinem Fall jetzt den Play-by-Play-Kommentator. Und im blödsten Fall würde ich jetzt auf das hören, was die amerikanischen Kollegen sagen und die Frage verpassen, die mir mein Play-by-Play-Kommentator gerade gestellt hat. Ich bin eh nicht so ein auditiver Typ und das überfordert mich schnell. Also ich bin da nicht so multitaskingfähig, dass ich da allen gleichzeitig zuhören kann. Deswegen ist es eher selten, dass ich da mal, also ich kann das einstellen und auch mal sozusagen aufdrehen, dass ich sie dann mal höre. Und genau, das war halt in so einer Break mehr oder weniger. Und so gut wie der Tom Brady ist im Spielzüge erklären, so schlecht war er im Spieler erkennen. Und da dachte ich mir, Mann, einmal. Nee, genau, da kann man ab und an dann mal aufdrehen. Und ich glaube aber, es gibt Kollegen, die können das die ganze Zeit tatsächlich offen lassen und dann alles hören. Aber da müsste ich mir noch zwei Ohren wachsen lassen, weil so kriege ich das nicht hin.
Also das, ich bin jetzt gerade geflasht, weil ich mir denke, wow, das ganze Zeug, ich bin an der Seitenlinie schon immer fast überfordert mit oben Box, mit Quarterback-Kommunikation, mit dem, was ich in der auf dem Play sehe und dann noch den Kommentaren außenrum. Ne? Darum reagiere ich da manchmal an der Seitenlinie ganz komisch, wenn mich jemand anspricht, weil mir das alles schon zu viel ist. Und du bist ja dann in einem Gedankenflow drin. Also das wäre, also Kommentator ist nichts für mich, Nadine. Also das wäre mir zu viel.
Aber ich bin da bei dir. Meine Ansage an Dina Box war immer, ihr könnt mir eine Frage stellen, aber nur, wenn ich sie mit Ja oder Nein beantworten kann. Sobald ich die mit dem Satz beantworten muss, kriege ich das nicht hin. Und mein Offensive Coordinator, der hatte jemanden in der Box sitzen und die haben sich die ganze Zeit unterhalten. Also die haben kontinuierlich sich unterhalten. Und es ist für mich auch ein Unding. Ich muss mal ja meine Gedanken noch hören.
Also genau, so geht's mir ja auch. Ich habe einen Fluss und ich habe auch welche abgeschalten teilweise. Also ich weiß mal ein Playoff-Spiel in der GFL, dann habe ich den oben abgeschalten, weil er mir echt auf die Nerven gegangen ist. bei mir sagen die nur was. Also die geben mir nur Informationen. Das ist ganz klar. Ich will bestimmte Dinge wissen, dass ich die nicht auf dem Platz sehen muss, aber mehr nicht. Und wenn der mehr sagt, schalte ich ihn ab. Das halte ich nicht. Also ich schaffe das nicht, das wäre mir zu viel. Ne? Und Fragen nur natürlich dann, oder ich spreche mit dem in der Box nur dann in den Pausen, also wenn die Defense auf dem Platz ist. Ansonsten auch nicht. Das ist ja durch. Ne?
Ja, ich ziehe mir die Dinge auch manchmal runter und höre dann nach dem Spiel, ich habe dir das und das erzählt. Und dann habe ich runtergeguckt und sehe, dass du deine Kopfhörer gar nicht auf hast. Passiert,
ja. Aber es ist ja auch so, kennst du das, wenn dann einer sagt, Coach, lass uns mal das und das laufen. Das ist ja völlig falsch, weil ich versuche das denen immer zu erklären. Ich bin in meinen Gedanken und wenn du mir jetzt einen Spielzug vorschlägst in dem Moment, dann muss ich aus meinen Gedanken raus, muss mir überlegen, warum schlägst du mir den Spielzug vor? Also die bessere Variante ist ja immer, ich sehe den Linebacker oder ich sehe die Dreiertechnik da und da, ich sehe die Dreiertechnik geht leichter auf die Innenseite zu, wir können den Outside besser blocken, deswegen schlage ich das vor. Also so müsste es ja eigentlich kommen. Aber dann kommt dann immer, lauf mal das und das, lass uns das laufen. Und dann bin ich aus meinen Gedanken raus und muss mir neue Sachen suchen und dann nervt's mich. Dann das schaffe ich einfach nicht. Sondern klare Ansage, eine klare Ansage, was er will, warum er das will, und dann komme ich ja eher damit zurecht.
Ja, da hat so jeder seine Eigenheiten an der Sideline, wie man halt klarkommt. Ich habe dann auch, zum Beispiel, mir durften sie schon dann immer sagen, so, willst du zum vierten gehen? Punt fake als Idee, weil ich dann gesagt habe, vielleicht bin ich eben so in meinen Gedanken gerade, dass ich nicht drauf komme. Aber wir haben im Vorfeld im Gameplan drüber gesprochen und dann bin ich aber vielleicht irgendwie gerade zu beschränkt in meinem Gedankengang, dass sie mir das vorschlagen dürfen und dann nicke ich oder schüttel mit dem Kopf. Aber dann hat zumindest jemand diesen Samen gestreut. Ja. Ah, da war noch was. Oder ja, vielleicht sollte ich mal an die Zeit denken. Vielleicht sollte ich an den Timeout denken. Und es war dann für mich da schon auch oftmals hilfreich, ja.
Ja, da merkt man, da bin ich dann noch oldschool. Das habe ich alles drin. Und ich tue mich aber schwer, wenn mich dann jemand eben in diesen Gedanken unterbricht. Dann bricht das ganze Gedankenkonstrukt zusammen und dann fange ich wieder an, das aufzubauen und dann kostet es mich Zeit.
Dann kann man mit dir Jenga spielen an der Seitenlinie. Einfach ein Ding ziehen und dann
zusammen. Und so hat jeder seine. Richtig im Kopf fällt es dann zusammen und dann. Jetzt muss ich wieder anfangen und dann fange ich wieder an. Okay, was für eine Verteidigung? Wo gehen die? Welche Nummer hatten wir gesagt? Da musst du im Gameplan schauen und deswegen bei mir eben klare Ansage. Der muss mir Down and Distance und dann will ich wissen, wo die Linie steht, wie viel Downline Man und so weiter. und im Nachgang dann, wer geblitzt hat, also wo der Blitz kam oder was für ein Blitz es war. Und das verarbeite ich. Das mache ich, aber wenn ich jetzt mit jemandem diskutieren würde, es würde mich überfordern, muss ich ehrlich zugeben. Das würde mich überfordern.
Ja, so darf da, glaube ich, jeder seinen Weg für sich finden dann auch.
Ja, klar.
Den,
ja. Ja. Deswegen ist der Sport so faszinierend, Johannes. Deswegen gibt es nichts Schöneres als American Football.
Ja, deswegen spreche ich auch hier.
Bitte?
Was er sagt. Genauso.
Genauso, ja. Ja, dann Nadine, was hat dich am Spiel Bills gegen Chiefs fasziniert? Darfst du das mal als erstes analysieren, dann der Martin noch.
Ja, tatsächlich habe ich genauso wie der Martin mir das noch nicht vollständig zu Gemüte geführt, tatsächlich dieses Spiel, weil ich wollte mich da einfach in aller Ruhe hinsetzen und das auch genießen, weil das ist so ein tolles Aufeinandertreffen von zwei überragenden Mannschaften. Mhm. Und deswegen habe ich es in dieser Gänze noch gar nicht geguckt. Aber das Erste, was natürlich mir wieder aufgefallen ist in Social Media, als ich es geöffnet habe, waren etwaige Schiedsrichterentscheidungen, über die natürlich da wieder diskutiert wurde.
War es ein First Down oder nicht? Ja.
Also um dazu mal zu gehen, also wenn man da live steht und jetzt kommen Kamerawinkel raus, wo man das vielleicht erkennen kann, aber das haben die nicht zur Verfügung in dem Moment, wo sie die Entscheidung treffen müssen. Also ich hätte da auch kein First Down gegeben. Ich hätte es niemals gesehen. Da war zu viel los. Aber auch dieser Catch von Worthy wäre jetzt für mich persönlich, aber deswegen bin ich kein Referee in der NFL, wäre für mich jetzt incomplete gewesen. Aber das sind halt so Bam-Bam-Plays, das ist, wenn man das nochmal in Live-Geschwindigkeit anguckt, das passiert so schnell, da muss man schon ganz genau die Augen auf den Ball gehabt haben, damit man sowas nicht versäumt und das gut sieht. Ganz ehrlich, am Ende des Tages habe ich eher eine emotionale Antwort zu diesem Spiel, weil ich muss sagen, Josh Allen spielt ein Karrierejahr schlechthin und die Chiefs sind einfach sein ewiges Kryptonit. Und die große Frage ist, er hat selber gesagt, du gehörst nicht zu den Besten, wenn du die Besten nicht schlägst. Wie geht's für die Buffalo Bills denn weiter? Was ist mit dem Head Coach? Wie kann man sich als Josh Allen motivieren, immer so zu performen, so weit oben mitzuspielen und trotzdem immer zu scheitern in den letzten Schritten? Martin, was sagst du dazu? Wahrscheinlich gibt den Staffelstab direkt ab. Du siehst,
sehr gut.
All 22 nicht geschaut, direkt Frage. Martin, wie schaut's aus?
Danke, weil ich habe es ja auch nicht geguckt, aber ich finde es stark, dass du das sagst, weil ich hatte vor vielen Jahren ja ganz engen Kontakt zu den Bills beim American Bowl in Berlin, waren die Bills da und es war zu der Zeit Coach Levy, wo sie viermal im Super Bowl waren in Folge und viermal verloren haben. Also das war ein Riesenteam und haben viermal verloren und sind dann jahrzehntelang mehr oder weniger in der Versenkung, im Mittelmaß verschwunden, ne? Und haben jetzt mit dem Josh Allen seit einigen Jahren wieder genau diesen Aufwind, dass sie vorkommen und bräuchten so dringend für die Franchise diesen Super Bowl-Gewinn. Das wäre für diese, also ich könnte mir vorstellen, das wäre für das gesamte Franchise und da sind bestimmt schon kaum mehr Leute von damals dabei, aber das macht ja was mit einem Charakter, so etwas. Also ich hätte es ihnen wirklich hier, ich gönne es den Buffalo Bills so sehr, diesen Super Bowl zu gewinnen und ja, wie geht's weiter? Aufstehen, Krone richten, weitermachen, denke ich. Und ich würde mir wünschen, dass sie einfach auf dem Weg bleiben, weil ich habe das ja schon oft gesagt, ich glaube an das Glück des Tüchtigen. Ich glaube, dass wenn du tüchtig arbeitest, ordentlich bist und deine Aufgaben bewältigst, du dieses Glück bekommst. Und der Josh Allen ist ein Super Bowl Quarterback. Der hatte ein Jahr der Rekorde gespielt für sich. Ich wünsche es ihm auch da emotional, vor allem diese Franchise, dass das nicht wieder passiert, sondern dass die sagen, so in dieser Phase jetzt, wo wir oben waren, mitgespielt haben, jetzt machen wir den Schritt. Und ich wüsste aber auch nicht, ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was es fehlt. Also viele fragen immer, ja, was fehlt ihnen jetzt noch? Ich kann es jetzt sagen, vielleicht, ich habe das schon mal erlebt, dass eine Mannschaft Angst vorm Erfolg hat. Also dass man unterbewusst, ich bin jetzt wieder wahrscheinlich Psychologen, ich habe mich damit auch nicht wissenschaftlich auseinandergesetzt, aber manchmal hat man so den Eindruck, die Mannschaft braucht das eine Mal, um zu verstehen, dass sie es kann. Und das könnte ich mir vorstellen, ist bei den Bills jetzt auch der Fall. Die brauchen diesen einen Super Bowl-Gewinn, um zu wissen, wir können es, wir sind da oben, denn die sind da oben. Ne? Aber wenn mich jetzt heute jemand fragt, was ist es? Ist es ein Linebacker? Brauchen die einen besseren Running Back? Nein, die haben alles. Also da ist ja alles da, was du brauchst. Vielleicht brauchen sie jemanden, der einfach sagt, wir machen das jetzt einfach. Jetzt, ey, alles andere egal. Vergiss es mit Techniktraining und tralala und da und dort. Wir gehen auf den Platz und spielen das Ding und gewinnen es einfach. Hört sich einfach an, ist bestimmt ganz, ganz komplex. Aber das ist so mein Eindruck dazu.
Ja, da ist definitiv was dran. Ich finde, in der Defense könnten sie noch schon noch stärker sein, weil ich auf der einen Seite hätte ich mir gedacht, so Bills Lions wäre schon mal ein spannender Super Bowl. Auf der anderen Seite habe ich ihnen auch fast nicht zugetraut, dass sie es gegen die Ravens schaffen. Gut, die haben dann den Ball auch selber mehrmals hergegeben, aber da war schon mein Gedanke, schafft es diese Defense, Lamar und Derrick Henry aufzuhalten. Sie sind ja weitergekommen, aber man darf natürlich nicht vergessen, die haben so ein Spiel in den Knochen, wohingegen die Chiefs die letzten Wochen, jetzt hätte ich fast was gesagt, was man so nicht sagen soll, chillen können. So ein bisschen. Ja. Und natürlich die Coaches sich da vielleicht auch schon mal länger vorbereiten und diese One-Score-Games, die sie da einfach immer gewinnen. Und wie, was du auch schon am Anfang gesagt hast, Martin, grundsätzlich über Patrick Mahomes, diese Coolness und dieses, genau das, was die Bills nicht haben, dieses Wissen, dass sie gewinnen. Sie sind auch super smart in den entscheidenden Klatsch-Situationen. Die sind dann da, die wissen genau, was sie tun müssen. Da ist keine Frage offen. Und das ist, weil sie einfach wissen, wie man gewinnt. So, und das ist jetzt das Rezept, das kann niemand greifen, da gibt's wenig Studie, also Wissenschaft dazu, aber jeder Trainer weiß, das gibt's. Es gibt dieses Ding, dass deine Mannschaft weiß, wie sie gewinnt, und die ist so überzeugt davon, dass sie auch in Rückstand sein kann, weil es völlig egal ist, weil wir gewinnen sowieso das Spiel.
Ja, genau. Das ist, finde ich, bei den Chiefs einfach phänomenal, und das zu knacken, also da in den Kopf von Mahomes zu kommen und zu sagen, nee, so läuft es jetzt nicht mehr. Das, glaube ich, wird der Schlüssel für die Eagles sein, für die Eagles Defense sein. Übrigens, der Tyler Yelk ist Defense-Trainer bei den Eagles, und der war Defense-Backfield-Trainer beim Bob Nielsen, da habe ich den auch kennengelernt, bei Western Illinois. Der kommt auch aus Duluth, also ist auch ein Nielsen-Kid, okay. Und der Tyler Yelk ist, der war letztes Jahr oder vor 2 Jahren war noch Defense-Back-Coach bei den Eagles, und jetzt ist er Defense Quality Control, glaube ich. Also geht schon in Richtung in die Koordination eher mit rein, der das alles kontrolliert. Der ist jetzt mit dabei im Super Bowl. Der war auch 2018 auf der Convention als Speaker, oder vorher, 2015 oder 2016, als der Bob Nielsen in Western Illinois war, war der Tyler Yelk mit hier in Deutschland auf der Coaches Convention. Und jetzt im Super Bowl, ne? Also direkt von der Coaches Convention Bayern zum Super Bowl.
Von deiner Coaches Convention, die hatten den letzten Schliff noch mitgeben.
Ja. Ganz super Typ, der Tyler Yelk. Ganz, ganz toll. Guter Trainer. War schon in Western einfach ein super toller Trainer.
Hast du mal geschrieben? Hast du noch Kontakt?
Ich habe noch Kontakt mit ihm, aber ganz selten, und jetzt sicherlich nicht. Ne? Also jetzt gerade garantiert keinen Kontakt.
Ja, der hat natürlich da andere Sorgen, ja.
Wenn sie gewinnen, ist ein guter Zeitpunkt, sich mal wieder zu melden und den Kontakt aufzufrischen. Gell? Da kann man dann mal eben schnell gratulieren. Im umgekehrten Fall schwer Worte zu finden.
Findest du? Ich finde, dann ist es auch schön, wenn man von jemandem irgendwas Aufbauendes bekommt. Also das finde ich als Trainer immer ganz schön, dass wenn dann irgendwas verlierst, dass dann auch jemand schreibt und sagt, hey, hoch, alles klar, und Daily Business oder das gehört zum Job. Also das finde ich auch ganz gut, und egal wie, sicherlich werde ich mich danach mal bei ihm melden. Ich hoffe natürlich, dass ich gratulieren kann. So, jetzt haben wir das auch geklärt. Für wen ist der Martin? Ne?
Jetzt ist raus.
Jetzt ist raus.
Ja, Nadine, für wen bist du dann? Du warst ja auch in Kansas City, habe ich gesehen, im Dezember. Ich war im November mal da, habe einen Freund besucht von meinem Auslandssemester her. Für wen bist du? Was denkst du?
Ja, also das war ein Highlight übrigens für mich. Mein erstes NFL-Spiel, seit ich im Football arbeite. Demnach war das schon echt was Besonderes.
Okay.
Und Gott sei Dank ist es ein deutscher Podcast, weil wir haben Familie in Philadelphia und du weißt, wie die Philly-Fans sind. Deswegen, ich bin schon so ein Fan von Geschichte. Und dass jemand es dreimal schafft, finde ich schon krass. Und irgendwie diese Geschichte live mitzuerleben, das fände ich schon auch gut. Mehr kriegst du nicht von mir.
Ja, schau mal. Also ich habe halt Freunde in Kansas City und die sind natürlich Kansas City Chiefs Fan. Ich bin da, also ich war im Stadion, das war atemberaubend, muss ich sagen, die Stimmung. Ich war davor in Las Vegas bei einem Spiel und im Vergleich Raiders Stimmung zur Stimmung in Kansas City, das ist halt so wie 0 und 10. Also das war echt krass, vor allem so, wir waren relativ weit oben gesessen, aber das war so laut auch, hätte ich nicht gedacht. Also die leben das schon und ich bin gespannt, also normal so abgezockt, wie die normal sind dann in den Playoffs und im Super Bowl, ja, wird es schwer für die Eagles, aber ich finde es schon auch cool, wenn mal wieder eine andere Mannschaft wie die Chiefs mal auch wieder gewinnen. Auf der anderen Seite ist so was Historisches, diesen Three-Peat mitzuerleben. Schauen wir einfach. Am Ende können wir es eh nicht beeinflussen.
Naja, und die Auflösung gibt es dann in der 150. Folge.
Genau.
Nee, wir haben noch eine, oder?
Wir haben noch eine vom Super, wenn wir nächste Woche noch eine aufnehmen, Martin. Woche, ja, wir haben sie in der 151. Ja, wir sind echt geskriptet, Martin.
Ich sollte keine Ankündigungen für euren Podcast machen.
Ach, alles gut. Vielleicht schaffen wir es nächste Woche aber doch wieder nicht aufzunehmen.
Ich finde es interessant, dass ich bei den Eagles bin, weil ich in meiner anfänglichen Trainerkarriere, also ja, so um die Jahrtausendwende, ja sehr viel Kontakt mit den Eagles hatte. Also Marty Schottenheimer war hier in Deutschland, mit dem hatte ich Kontakt und auch von ihm gelernt und ganz viel gelernt hatte ich damals von Dick Curl, als der bei der Frankfurt Galaxy war. Und der kam ja auch von den Chiefs als Trainer. Also da ist schon ein Band da, aber irgendwie haben sie mich nie so abgeholt, dass ich sagen würde, hey, das ist jetzt für mich so, wo ich sage, hey, aber ich habe auch nicht, ich bin einfach wirklich kaum Fan von irgendwas, sondern ich bin Fan von dem Sport einfach, ne? Es ist einfach der Sport und eine Mannschaft kann ich mir immer nicht so antun, sondern da gibt's Personen, Spieler und dann halt der Sport. Ja, ist faszinierend.
Es wird auf jeden Fall ein spannender Super Bowl werden. Also da gehe ich fest davon aus, wenn die beiden gegeneinander spielen. Vor allem vor 2 Jahren, glaube ich, war das ja, wo sie schon gegeneinander gespielt haben im Super Bowl. Wenn dann noch viele Spieler da sein auf beiden Seiten und bin gespannt. Ja, habt ihr noch was zu NFL? Sonst gehen wir mal noch.
Ist noch ein Spiel, ne?
Ja, ist nur noch ein Spiel, ja.
Nur noch der Pro Bowl dazwischen, oder? Die Pro Bowl Games, so heißen sie.
Ja, werde die bei der Zone auch kommentieren?
Bitte?
Pro Bowl. Bei dem Pro Bowl bei der Zone, wird er da auch gezeigt?
Ich denke schon.
Denkst
War
schon?
Zumindest letztes Jahr der Fall, aber ich bin so in meine Super Bowl-Vorbereitungen versunken, dass das an mir vorübergegangen ist.
Wie viel Zeit braucht es denn, Nadine, einen Super Bowl vorzubereiten?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, 3 Arbeitstage vielleicht würde ich mich damit beschäftigen. Ja. Die Frage ist natürlich auch immer so ein bisschen, wie lange verfolgt man schon die NFL? Und ich gehöre jetzt nicht zu denjenigen, die eben schon Geschichten wissen von vor 10 Jahren oder eben wissen, wo waren denn die Coaches die letzten 15 Jahre? Und bei so Coaches wie einem Andy Reid, die so lange dabei sind, ist es natürlich auch viel, das ich jetzt ganz persönlich auch einfach nacharbeiten muss. Und das ist schon so ein Rabbit Hole. Also da verliert man sich schon natürlich auch super schnell in Geschichten. Und auch mit den Statistiken kann man sich natürlich schnell verlieren. Und dann, Ja, das ist so die Gefahr, dass man dann irgendwie alles möchte und dann bringt man es am Ende nicht unter. Dann muss man schon so ein bisschen gucken, was macht denn auch Sinn, dass man dann erzählt. Und oftmals 90% von dem, was man vorbereitet, kommt man gar nicht dazu, dass man es dann sagt oder dass man es anspricht oder das passiert gar nicht oder es, da kommt dann keine Slow-Mo, man kann es nicht erzählen. Das ist ja oft, dass das gar nicht die Zeit ist, dann was anzusprechen. Und dann siehst du zum Beispiel, wie im letzten Spiel, zum 5. Mal die Slow-Mo von dem Fumble. Ja, ich habe den einmal kommentiert. Ich habe den das 2. Mal kommentiert. Was soll ich denn noch die anderen 3 Mal dazu sagen, dass dieser Ball da rausgeschlagen wird? Aber dieses Counterplay zum Touchdown, das kann ich nicht kommentieren, weil da zeigen sie keine Slow-Mo. Und das ist halt immer so, da irgendwie, ich habe noch nicht die eine Strategie, aber mindestens einen Arbeitstag für ein normales Spiel und für den Super Bowl wahrscheinlich 3 Arbeitstage.
Aber fandest, jetzt muss ich da drauf kommen wieder, weil geht ja um Football dann immer, aber der rausgeschlagene Ball, ich fand es so stark, weil du so gesehen hast, wie der gezielt auf den Ball gegangen ist. Also du siehst, das war gecoacht, da ist ganz viel, jedes Training, Daily Rap, immer wieder drauf und dann hast du die Situation und du siehst es dann und dann muss es ja automatisiert vor sich gehen. Da kannst du nicht nachdenken, oh, jetzt muss ich den Ball raushauen, sondern wie das, also das fand ich ganz als Trainer eben ganz stark, wie das dort funktioniert hat an dem Tag zu diesem Zeitpunkt.
Ja, ich habe schon gesagt, es wird jetzt in den ganzen Coaches-Clinics rauf und runter laufen, diese Videos beispielsweise eben von diesem Forced Fumble.
Dafür machen wir doch schon seit Jahren. Aber keiner glaubt es immer. Ah, nee, Coach. Ah, Mann, mach das. Komm, los. 2 Minuten. Auf jeder 3 Reps. Papp.
Ja, spannend. Ja, also, dass es doch so viel Zeit in Anspruch nimmt. Dann hast du da auch Unterstützung von der Redaktion oder hast du dir selber erarbeitet, wie du dich auf ein Spiel vorbereitest? Wie ging das los?
Man bespricht natürlich in der Redaktion, über welche Storylines spricht man. Da kann jeder so seinen Input bringen. Das ist total schön, dieses gemeinsame Erarbeiten. Aber am Ende des Tages muss jeder für sich selber natürlich wissen, wie bereite ich auch diese Informationen für mich vor, dass ich sie dann parat habe. Und das ist mir oft am Anfang beim Kommentieren dann passiert. Ich kann ja dann nicht gleichzeitig den allen zuhören und das Spiel gucken und gleichzeitig noch gucken, wie heißt denn jetzt der und was sind seine Stats vielleicht und was habe ich mir nochmal aufgeschrieben, wie das ist mit den Blitzen aus der Secondary und dann habe ich zu viel vorbereitet und dann finde ich das in dem Moment einfach nicht. Und ich würde sagen, ich habe immer noch nicht die finale Vorbereitung und die finale Aufarbeitung. Wahrscheinlich ist es auch so ein ewiger Prozess. Und ich lerne natürlich auch mit den Jahren, aber ich glaube, da ist noch Luft nach oben, dass ich mir das irgendwie noch ein bisschen besser vorbereite. Und man sieht ja auch nicht besser, je älter man wird, da muss die Schrift größer werden und so, weißt du?
War das ein Wink mit dem Zaunfall?
Nee.
Andy Meyer lacht mich immer aus, weil ich zwischenzeitlich Schriftgröße 10 habe auf dem 12 habe auf dem Practice Plan. Da kriegt er immer das Lachen, aber ich habe mich jetzt für die Brille entschieden. Also ich werde auch auf dem Trainingsplatz dann immer wieder mit Brille zu sehen sein. Es geht nicht mehr. Ich kriege das alles. Und dann hast du dann 3 Blätter, dann regnet es, dann nervt alles und ich muss wieder zurück zu der kleinen Schriftgröße und muss halt meine Brille aufsetzen.
Du, solange es noch nicht in DIN A3 landet bei Coaches. Nein. Wir arbeiten schon mit DIN A3. Also es gibt diese Flipcards und das ist dann schon in DIN A3, damit man zumindest die Spieler und die Nummern schnell findet.
Ja, dass du schnell findest, das glaube ich.
Ja, macht ja auch Sinn. Ich habe noch ein Gewinnspiel für euch. Und zwar dürfen wir vom Carlsen Verlag an unsere Community ein Bundle versenden an 3 Gewinner. Und zwar geht's um die NFL zum 100-jährigen Jubiläum, die Erfolgsgeschichten des American Football bis heute, so ein Bildband. Dann noch NFL, alles was du über den American Football wissen musst als Buch. Dann haben wir noch einen Tagesabreißkalender, das NFL-Quiz für jeden Tag. Dann könnt ihr jeden Tag ein bisschen quizzen in der Offseason auch. Und ein NFL-Teams-Quartett-Spiel im Wert von, wenn ich es richtig zusammengerechnet habe, müssten es um die 98 Euro sein. Ich habe mit denen noch telefoniert, da ist auch kein Haken dran. Wir verdienen da jetzt auch kein Geld von denen. Das ist einfach für euch an die Community ein Geschenk. Für mich ist da kein Haken dran, wenn ihr Lust habt. verlinkt uns auf Instagram in der Story, nehmt diese Podcast-Folge von Spotify, Apple Podcast, wo immer ihr das hört, verlinkt es in der Story. Schreibt noch kurz, hey, coole Folge oder sowas. Könnt ihr genauso auf Twitter oder X machen und verlinkt uns da. Und dann könnt ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen und wir verlosen das dann. Das Gewinnspiel wird bis Ende der Woche, bis Donnerstag voraussichtlich gehen. Also nehmt daran teil und dann verlosen wir das noch vom Super Bowl. Also viel Glück euch. Ja, dann kommen wir mal noch Richtung ELF, GFL. Du warst ja Head Coach in der GFL, bist aktuell in der ELF bei der Search Assistant Coach. Wie nimmst du so die Entwicklung wahr von der ELF auch? Jetzt wurde vorhin noch verkündet, dass The Zone den Game Pass ab nächster Saison mit zeigen wird. Nehm uns doch mal mit, was so dein Eindruck von der ELF ist.
Ja, also in der ELF bin ich sportpolitisch lang nicht so firm, wie ich das vielleicht im deutschen Verband war und dann auch in der GFL, weil dann man hat ja doch irgendwie auch mitgewirkt und wie eben damals bei Martin im Bayerischen Verband schon in der Coaches-Ausbildung, später im Deutschen Verband und dann auch später in der Nationalmannschaft. Demnach versuche ich mich auch tatsächlich so ein bisschen meine Scheuklappen aufzusetzen und mich aufs Coaching per se zu konzentrieren, was man ja als Headcoach nicht so kann. Ne? Da ist man Manager, man muss über alles informiert sein und davon bin ich jetzt in meiner jetzigen Rolle ein bisschen weg und kann mich auf die X's und O's ein bisschen mehr konzentrieren und ich genieße es auch für den Moment sehr. Aber was ich sagen muss in der ELF, ich fange anders an. Unabhängig von der ELF bin ich total happy bei Stuttgart Search und auch in diesem Coaching-Staff. Also wir haben über Jahre schon viel Kontakt gehabt und man hat, wie sagt man so schön, man hat schon gevibed und deswegen bin ich total happy, dass ich mit diesen Personen zusammenarbeiten kann und darf. Und das finde ich toll, dass ich das auch mal ein weiteres Jahr kann, weil da kann ich auch einfach viel lernen. Und was ich natürlich verstehe, was die Spieler auch so spannend fanden, als die ELF entstanden ist, ist, dass sie natürlich auch mal weiterreisen dürfen, dass es dann eben mal nach Paris geht oder mal nach Madrid oder Milano. Und das war für mich auch spannend, in so großen Stadien mal zu sitzen mit 10.000 Leuten und eben nicht mit 1.000, wie vielleicht bei uns bei Heimspielen oder im besten Fall waren es mal 2.000. Und da kommt natürlich nochmal eine andere Stimmung auf. Es sind große Stadien. Wie gesagt, man reist dann mal weiter mit dem Team. Und das sind so die Dinge, die für mich persönlich den großen Unterschied gemacht haben und es für mich auch natürlich spannend war. Und jetzt sind die Divisionen ja wieder anders eingeteilt. Das heißt, man hat wieder neue Gegner und es ist eben nicht immer wieder die gleichen Gegner und es wiederholt sich und man kennt sich und man holt dann wieder aus der Schublade, was man letztes Jahr vielleicht gegen die gespielt hat, sondern es sind dann auch neue Gegner. Das macht es jetzt für mich ganz persönlich schon sehr spannend, muss ich sagen.
Ja, und ihr habt jetzt nächstes Jahr dann, ich habe es gerade nochmal rausgesucht, in der West Division die Gegner mit den Centurions, der Galaxy und Paris Musketeers. Und in Paris wurde ja, da hat uns Fabian noch geschrieben, Martin, da haben wir noch nicht so richtig drüber gesprochen, dass ja Jack Del Rio jetzt Head Coach ist in Paris bei den Musketeers. Der war auch schon Head Coach längere Jahre in der NFL, unter anderem bei den Jacksonville Jaguars und Oakland Raiders damals noch. Ja, da habt ihr eine sehr starke Division. Wie siehst du das? Und was sagt ihr zu dem Head Coach Jack Del Rio jetzt in Paris?
Ja, ich glaube, da kommen jetzt immer mehr NFL-Coaches, die da Gefallen dran finden, hier rüber zu kommen. Und was schon auffällig ist, glaube ich, dass der europäische Football und der deutsche Football dadurch schon nochmal mehr Aufmerksamkeit erregen jetzt wieder. Ich glaube, das gab es ja schon mal früher während der NFL Europe-Zeit, aber es war eben vor meiner Zeit. Also, das ist ja mein erstes Mal, dass ich so eine europäische Liga auch miterlebe und eben, dass die Coaches drüben schon wissen oder auch Spieler wissen, dass hier Football stattfindet. Und ansonsten wir haben ja schon Teams gesehen mit NFL-Headcoaches oder sehen wir immer noch. Und hier in München war John Schub und Tom Sula bei Rheinfire, haben wir ja unser letztes Spiel erst gehabt gegen ihn. Deswegen ist natürlich schon spannend, wenn dann auch immer noch ein bisschen NFL-Geschichte und noch andere X's and O's hier rüberschwappen.
Martin, was sagst du zu Jack Del Rio jetzt in Paris?
Ich finde es auch sehr interessant. Und wir haben bei dem Gym Tom Schuler schon gesehen, dass es da tolle Trainer gibt, die Interesse haben, hier in Europa was zu entwickeln, was zu machen. Und insofern finde ich es interessant für unseren Sport, dass wir da Leute bekommen. Ich habe halt immer, gutisch wie ich bin, die Angst, dass sie irgendwie die Lust verlieren, weil wir einfach, weil die Sportkultur bei uns einfach sie dann treffen wird und alles ganz anders ist. Davor habe ich halt immer so ein bisschen Angst oder Bedenken, Angst ist jetzt falsch, aber Bedenken, dass die dann entweder es zu leicht nehmen, weil sie sagen, naja, das ist alles so einfach, oder aber dann den Spaß daran verlieren. Du brauchst halt Leute wie den Coach Tom Schuler, der einfach sagt, ich möchte in Europa was entwickeln. Ich will da dabei sein, wie sich in Europa was entwickelt. Dann, glaube ich, hat man da die richtigen Leute. Und wie das beim Coach El Rio ist, kann ich nicht sagen, den kenne ich nicht.
Ich glaube, es ist immer schwerer für amerikanische Coaches in Deutschland, kann jetzt nur von Deutschland reden, in Deutschland Head Coach zu sein, als beispielsweise Coordinator. Das ist wahrscheinlich auch schwer, weil du dein System nicht so anwenden kannst, wie du es konntest. Aber dieses Management, Networking, dann ist es eine andere Sprache, komplett andere Kultur und du musst in der deutschen Bürokratie dann doch irgendwie auch managen. Das finde ich schon sehr herausfordernd.
Ja, das denke ich auch. Ich denke halt immer, weil wir kommen ja mit, und das kann man ja sagen, wie man will. Man kann ja noch so oft sagen, ja, du hast kein Weight Room, du hast das nicht. Und dann sagst du, ja, aber du hast eine gewisse Erwartungshaltung über viele Jahre hinweg, was den Sport anbelangt. Und dann kommst du rüber und hast eben keinen Kraftraum, weil die gehen irgendwo ins Fitnessstudio und du hast keine Laufbahn und den Trainingsplatz nur da und da zur Verfügung, nicht immer, wann du willst. Und das hoffe ich halt, dass das realistisch betrachtet wird von den Trainern, weil es einfach ganz anders ist und wir können den Sport einfach nicht vergleichen. Das, was die da drüben machen, ist mondweiten weg von dem, was wir tun. Und es hat aber alles seine Berechtigung, das hat seine Kultur und es ist so und dann müssen wir halt auch damit leben und die Entwicklung wird viel, viel länger dauern, als es die meisten glauben.
Was ich immer noch ganz spannend finde, ist mit den amerikanischen Coaches, dass ja öfters ältere sind, die natürlich ihre große Karriere schon hinter sich haben. Demnach sind es aber in Anführungsstrichen, also versteht mich nicht falsch, die Oldschool-Coaches. Vielleicht muss nicht für jeden gelten. War ein
Seitenhieb, Nadine, oder?
Nein, keineswegs. Keineswegs, aber die vielleicht dann noch eine andere Ansprache den Spielern gegenüber haben. Das ist eine ganz individuelle Sache, das möchte ich nochmal betonen. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch gewisse Generationen und man macht Dinge über die Jahre anders. Und vielleicht ist das natürlich auch nochmal was unter Umständen, was schwer sein kann.
Ja. Aber grundsätzlich mal, Johannes, kommt Football-Wissen nach Europa und das ist wahnsinnig wichtig, weil diese Leute, die das, was wir über Football wissen, das haben die schon voll vergessen.
Mhm. Ja, die sind ja doch nochmal anders aufgewachsen, ja. Ja. Ja, der Martin muss weiter, von dem her. Werden wir jetzt auch langsam die Folge mal beenden dann mit Nadine. Ich glaube, wir könnten noch ewig weiter quatschen über Football. War auf jeden Fall sehr spannende Folge mit dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns Einblicke gegeben hast, so auch auf deinen neuen Football-Podcast-Projekt. Ich werde auch verlinken nochmal, wer reinhören möchte. Und dann hätte ich gesagt, du hast nochmal die letzten Worte. Was möchtest du unserer Community noch mit auf den Weg geben über Football und so weiter, ja?
Ja, vielen Dank für die Einladung. War sehr schön, hier bei euch zu sein. Und ansonsten, ja, es gibt nicht viel zu sagen. Jetzt kommt der Super Bowl. Ich meine, was gibt's Besseres? Und kaum ist der Super Bowl gespielt, geht's schon langsam wieder los mit dem Football hier in Deutschland. Also eigentlich alle, die zuhören, denen kann ja gar nicht langweilig werden. Es gibt genug Football für alle.
Ja, also dann vielen Dank. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Voraussichtlich, wir schaffen es, Martin. Ne? Und dann.
Ja, wollen wir schon hinkriegen. Ne?
Wir schon hin. Ja. Also dann vielen Dank wieder fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.